Ein Hinweis. In dieser Folge gibt es explizite Darstellungen von Verletzungen und Gewalt. Wenn es dir mit diesen Themen nicht gut geht, höre die Folge besser nicht oder zumindest nicht alleine.
Es ist der Vormittag des 22. Oktober 1972 und Nando Parrado steht vor dem Flugzeugwrack. Er ist allein und betrachtet eine mit Schokolade überzogene Erdnuss. Nando hat sie aufbewahrt. Er nimmt sie in den Mund, lässt die Schokolade schmelzen und spuckt die Nuss wieder in seine Hand. Die Nuss hebt er sich für später auf. Es ist das Letzte, was sie noch zu essen haben. 10 Tage sind vergangen, seit das Flugzeug mit dem uruguayischen Rugby-Team hier hoch in den Anden abgestürzt ist. Und jeder Tag scheint kälter zu sein als der letzte. Es ist eine beißende Kälte, die alles durchdringt. Nando zittert unaufhörlich und verbrennt dabei lebensnotwendige Kalorien. Er weiß, dass der Körper in dieser Höhe eine enorme Kalorienzufuhr benötigt. Viele Bergsteiger und Bergsteigerinnen in den Anden verzehren bis zu 15.000 Kalorien pro Tag. Aber Nando hat seit einer Woche fast nichts mehr gegessen. Er spürt, wie sich sein Zustand zunehmend verschlechtert. Zu Beginn der Reise war er so fit wie nie zuvor. Aber jetzt fühlt er sich, als wäre er um 40 Jahre gealtert. Selbst das Gehen ist anstrengend. Aber er kann froh sein, dass er noch am Leben ist. Vor einer Woche lag er bewusstlos mit einer Schädelverletzung da, die er sich bei dem Absturz zugezogen hat. Es grenzt an ein Wunder, dass eine Kopfverletzung von alleine zu heilen scheint. Heute Morgen ist ein Schneesturm über sie hinweggefegt, aber jetzt ist der Himmel klar. Nando ist dankbar für das kleine bisschen Wärme, das die Sonne spendet. Er schließt die Augen, lehnt den Kopf zurück und wendet sein Gesicht der Sonne zu. Er denkt an seine Mutter, die beim Absturz ums Leben gekommen ist. An seine Schwester, die erst vor ein paar Tagen ihren Verletzungen erlegen ist. Wären sie zu Hause gestorben, hätte die Trauer ihn gelähmt. Aber hier auf dem Berg ist keine Zeit für Trauer. Also stellt sich Nando einfach seine Mutter und seine Schwester im Himmel vor, wie sie von dort über ihn wachen. Sie werden ihm helfen, das hier zu überstehen. Die Landschaft um ihn herum ist ruhig. Mit geschlossenen Augen wirkt es sogar richtig friedlich. Als er sie wieder öffnet, denkt er, dass selbst der steile, zerklüftete Berg im Westen weniger bedrohlich wirkt, wenn keine dunklen Wolken um seinen Gipfel hängen. Aber er weiß, dass es an der Zeit ist, einen Plan zu schmieden. Unter diesen unwirtlichen Bedingungen kann nichts und niemand überleben. Es gibt nicht einen Baum oder Busch, kein einziger Grashalm wächst, überhaupt kein Leben, nur Stein und Eis. Das heißt, sie werden nichts zu essen finden. Bis jetzt hatte Nando Angst, laut auszusprechen, was ihm durch den Kopf geht. Aber er kann nicht länger schweigen. Er wird mit Roberto reden müssen. Nando schaut hinüber zu der Stelle, an der die Passagiere, die bei dem Absturz ums Leben gekommen sind, unter einer dünnen Schneeschicht begraben liegen. Ihre Seelen haben ihre Körper verlassen und das einzig Essbare zurückgelassen, das es hier oben gibt. Nando ist sich sicher, dass ihre einzige Überlebenschance darin besteht, ein kleines Expeditionsteam durch das Gebirge nach Chile zu schicken, um Hilfe zu holen. Er will dieses Team anführen, aber er wird es niemals mit nur einer Erdnuss als Verpflegung durch die Anden schaffen. Er braucht Proteine und Fette. Er muss seine Kräfte aufbauen. Sie alle müssen das. Sie stehen vor einer unmöglichen Entscheidung. Wenn sie leben wollen, müssen sie die Toten essen. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. Am 13. Oktober 1972 befand sich die Mannschaft des Old Christians Rugby Club auf dem Weg von Montevideo in Uruguay nach Santiago de Chile, als ihr Flugzeug mitten in den Anden abstürzte. Zunächst hofften die Überlebenden des Absturzes auf ein schnelles Eintreffen von Rettungskräften. Doch inzwischen sind 10 Tage vergangen. Sie sitzen nach wie vor fest und ihre Lebensmittelvorräte sind gerade zur Neige gegangen. Sie müssen ohne Hilfe überleben. Aber die Frage ist, wie? Was sind Sie bereit zu tun, um nicht zu verhungern? Dies ist Folge 2. Überleben. Roberto Canessa sitzt in der Mitte des Rumpfes des Flugzeugwracks und wartet, während sich seine Freunde und Teamkollegen um ihn herum niederlassen. Ein kalter Wind peitscht durch den offenen hinteren Teil des Flugzeugs, aber Roberto spürt ihn kaum. Er ist mit seinen Gedanken ganz woanders. Er bereitet sich darauf vor, eine Rede zu halten. Er und Nando haben eine dringende Sitzung einberufen, aber sie haben nicht gesagt, worum es geht. Roberto übernimmt das Wort. Im Gegensatz zu Nando ist er ein gläubiger Katholik und seine Meinung wird bei den frommen Überlebenden Gewicht haben. Roberto nickt allen Überlebenden freundlich zu, die hereinkommen und in dem beengten Raum Platz nehmen. Draußen wird das Licht langsam schwächer. Er beginnt mit einer einfachen Erklärung.
Wir sind am Verhungern.
Roberto hat die letzten Tage damit verbracht, das Wrack und die Umgebung nach Essbarem zu durchforsten. Er und Nando haben Sitzkissen aufgeschlitzt in der Hoffnung, Stroh zu finden. Sie haben aber nur ungenießbaren Schaumstoff gefunden. Sie haben kleine Moosstücke von den Spitzen der Steine in der Umgebung geerntet, aber es reicht nicht aus als zuverlässige Nahrungsquelle für 27 Personen. Roberto hat ein kleines Team gebeten, alle Taschen und Beutel im Flugzeug auf mögliche unentdeckte Essensreste zu untersuchen, aber auch sie konnten nichts finden. Dann haben sie sogar versucht, die Lederriemen des Gepäcks zu essen, aber die Chemikalien, mit denen sie behandelt waren, haben sie nur krank gemacht. Es gibt einfach nichts zu essen. Sie haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Roberto blickt in die eingefallenen Gesichter seiner Freunde. Sie sehen nicht nur müde aus, sondern auch niedergeschlagen. Sie wirken, als ob sie am liebsten die Augen schließen und alles vergessen würden. Aber Roberto muss ihr letztes bisschen Kampfgeist aktivieren. Sie müssen eine große Entscheidung treffen.
Wir müssen uns selbst retten. Aber wie können wir das tun, wenn wir nicht genug Kraft haben, um hier herauszukommen? Wir müssen essen. Wir müssen essen, um bei Kräften zu bleiben. Und die einzige Nahrungsquelle, die uns zur Verfügung steht, sind die Toten.
Roberto hält inne. Endlich hat er es laut ausgesprochen. Der groteske Gedanke, der sie alle geplagt hat. Er erwartet Widerstand. Er erwartet, dass die um ihn herum Sitzenden aufstehen und hinausgehen. Aber niemand rührt sich. Niemand sagt auch nur ein Wort. Bis auf den Wind, der jetzt draußen heult, ist es im Flugzeugrumpf komplett still. Roberto fährt mit seiner Rede fort. Er stützt sich auf seinen medizinischen Hintergrund, um eine Erklärung dafür zu geben, was mit ihren hungernden Körpern passiert. Dann sagt er seinen Freunden,
wenn wir nicht essen, entscheiden wir uns für den Tod.
Als nächstes bringt er ein religiöses Argument vor. Wenn Gott nicht wollte, dass sie leben, dann wären sie beim Absturz umgekommen. Es ist ihre Pflicht, Gott gegenüber am Leben zu bleiben. Nicht zu essen ist Selbstmord und Selbstmord ist eine Sünde. In seinem Kopf scheint das alles klar zu sein, aber er fragt sich, wie seine Freunde denken. Niemand sagt ein Wort. Dann steht Marcelo Perez, der Mannschaftskapitän und der Gläubigste der Old Christians, auf.
Ich glaube, dass Gott uns auserwählt hat, zu überleben. Aber ich glaube nicht, dass er will, dass wir unsere Freunde essen. Er wird uns einen anderen Weg zeigen.
Roberto will antworten, aber Nando unterbricht ihn.
Die Leichen, die da draußen liegen, sind nicht mehr unsere Freunde. Ihre Seelen haben ihre Körper verlassen. Sie sind Kadaver. Sie sind wie das Fleisch des Viehs, das wir zu Hause essen.
Als nächstes meldet sich Gustavo Servino zu Wort.
Wenn ich sterben würde, würde ich wollen, dass mein Körper euch am Leben erhält. Wer von euch empfindet es auch so?
Roberto mustert die Gruppe. Die meisten Köpfe nicken. Einer ruft, dass auch er seine Freunde ernähren wollen würde. Dann noch einer. Und noch einer. Roberto spürt, wie sich das Blatt wendet. Er schöpft Hoffnung. Aber nicht alle sind einverstanden und das Gespräch dauert den ganzen Nachmittag an. Schließlich meldet sich Liliana Metol zu Wort. Sie ist die einzige weibliche Überlebende und eine treue Anhängerin der Rugby-Mannschaft.
Ich werde keinen Menschen essen. Ich sage ja nicht, dass ihr das nicht tun sollt, aber ich kann es einfach nicht.
Lilianas Mann, Javier, nimmt ihre Hand und stimmt ihr zu. Dann erhebt jemand aus dem hinteren Teil des Flugzeugs einen anderen Einwand.
Was ich wissen möchte ist, wer übernimmt das Zerschneiden? Wer schneidet das Fleisch von den Körpern unserer toten Freunde?
Roberto sieht sich im Raum um. Diesmal blickt niemand auf, nicht einmal Nando. Er geht zu dem Koffer hinüber, in dem er die medizinischen Utensilien aufbewahrt, greift hinein und holt die Glasscherbe heraus, die er zum Schneiden von Verbänden verwendet. An der Tür zum Flugzeugrumpf bleibt er stehen und dreht sich um.
Ich mache es.
Fito und Gustavo sehen mit ernsten Mienen auf und folgen ihm nach draußen. Roberto stapft durch den Schnee in Richtung des behelfsmäßigen Friedhofs. Ein Leichenteil ragt aus dem Schnee heraus, aber das Gesicht ist verborgen. Das macht es einfacher. Schweigend beginnt er zu schneiden. Eine halbe Stunde später kehren Roberto und seine Helfer mit dünnen Fleischstreifen in den Händen zum Wrack zurück. Niemand schaut ihnen in die Augen. Roberto weiß, dass er als Beispiel vorangehen muss, wenn er seine Freunde zum Essen bewegen will. Er nimmt ein Stück des eiskalten Fleisches in die Hand und hebt es zu seinem Mund. Ekel überkommt ihn. Seine Hand fällt zurück an seine Seite. Wenn du nicht isst, wirst du sterben, sagt er sich. Er bittet Gott, ihm Kraft zu geben. Dann versucht er es erneut. Er schließt die Augen, schiebt das Fleisch in seinen Mund und schluckt. Danach fühlt er sich nicht schuldig. Wenn überhaupt, dann ist er stolz und voller Dankbarkeit. Mit Gottes Hilfe hat er einen alten Aberglauben überwunden. Er weiß jetzt, dass er so lange überleben wird, wie es dauert, um von diesem Berg herunterzukommen. Marcelo Perez wacht am Morgen des 11. Tages in den Anden auf. Er hat eine schlimme Nacht hinter sich. Seine Kleidung ist steif gefroren. Aber irgendwie ist es Marcelo wichtig, als Erster aufzustehen. Er ist der Anführer. Und als Mannschaftskapitän sieht er es als seine Aufgabe, seine Teamkollegen zu motivieren. Deshalb hat er die letzte Woche damit verbracht, den einzelnen Teammitgliedern verschiedene Aufgaben zuzuweisen. Selbst kleine Aufgaben wie das Aufräumen im Inneren des Wracks und das Auslüften der Decken tragen dazu bei, dass jeder das Gefühl hat, eine Aufgabe zu haben. Und Aufgaben zu haben, stärkt den Überlebenswillen. Alles, was sie tun müssen, ist durchhalten, bis Rettung kommt. Marcelo blickt hinüber zu Roberto und Gustavo, die schlafen. Er erwartet fast, dass sie krank sind und sich vor Schmerzen winden. Wer weiß, was der Verzehr von Menschenfleisch mit einem anstellt. Aber alle, die gestern das Fleisch gegessen haben, schlafen noch. Oder sie versuchen es zumindest. Marcelo erhebt sich von den Polstern und rüttelt an Roy Charles Schultern.
Steh auf, Roy. Es ist Zeit, das Funkgerät einzurichten.
Marcelo weckt Roy jeden Morgen und bringt ihn raus auf das Schneefeld. Gemeinsam stellen sie ein Transistorradio an, das Marcelo in den Trümmern gefunden hat. Es ist nicht viel, aber mit ein paar selbstgebauten Antennen gelingt es Roy, ein oder zwei Sender durch das Rauschen hindurch zu finden. Bis jetzt haben sie nur Fußballergebnisse und Wetterberichte gehört, aber Marcelo betet, dass sie irgendwann etwas über die Suche nach der Rugby-Mannschaft auffangen werden. Roy stöhnt und rollt sich auf dem Sitzkissen zusammen, das er als Kopfkissen benutzt.
Oh, es ist zu kalt. Weck jemand anderen. Hey, das ist dein Job. Du bist der Einzige, der weiß, wie man das macht. Du bist gut darin. Na los, komm schon.
Marcelo springt aus dem Wrack und dreht sich um zu sehen, ob Roy ihm folgt. Nando und ein weiterer Spieler sind bereits draußen und wollen ihren Trek beginnen. Die Sonne beginnt durch die Wolken zu scheinen und Marcelo genießt die Wärme. Er nimmt die Antenne in die Hand und geht zu der Stelle, ein paar Meter vom Flugzeug entfernt, wo sie den besten Empfang haben. Schließlich erscheint Roy mit dem kleinen Transistorradio. Er setzt sich hin und fängt an den Reglern herumzufummeln. Marcelo sieht Roy zu. Zuerst haben sie keinen Empfang, aber dann findet Roy plötzlich einen Sender und hält das Radio dicht an sein Ohr. Marcelo kann außer Rauschen kaum etwas hören. Er kann nur eine ernste männliche Stimme ausmachen.
Roy, was sagt er? Was sagt er?
Roy schaut auf und schüttelt den Kopf. Marcello sieht die Tränen, die seine Wangen hinunterlaufen.
Sie stellen die Suche ein. Sie lassen uns im Stich.
Marcello fällt auf die Knie. Er lässt seinen Kopf in seine Hände sinken und schreit. Sein Schrei hallt von den Felsen wieder und die anderen jungen Männer bleiben wie erstarrt stehen. Die ganze Zeit war er sich so sicher, dass Rettung auf dem Weg ist. Und jetzt weiß er, dass das nicht der Fall ist. Einer der anderen Jungen stürzt aus dem Flugzeug und rennt auf sie zu. Er muss Marcellos Schreie gehört haben. Er kann in ihren Gesichtern lesen, was los ist.
Wer sagt's den anderen?
Marcello schaut auf die albernen Antennen, die er in den Händen hält. Wie dumm zu glauben, dass die Welt sich für sie interessiert. Er wirft sie auf den Boden und atmet tief durch. Er will nicht, dass die anderen auch die tiefe Hoffnungslosigkeit spüren, die ihn jetzt überkommt.
Ich denke, wir sollen es den anderen nicht sagen. Wenn wir schon alle sterben müssen, können wir sie wenigstens bis zum Ende hoffen lassen.
Der Junge schüttelt den Kopf.
Wir müssen es ihnen sagen.
Marcello sinkt in den Schnee.
Ich kann es ihnen nicht sagen. Ich kann das nicht ertragen.
Marcello spürt, wie der Junge ihn einen Moment lang anstarrt. Dann zuckt er mit den Schultern und dreht sich zu Nando um. Etwas weiter entfernt kommt eine andere Gruppe auf sie zu. Marcello bringt es nicht einmal über, sich aufzustehen. Er sieht einfach zu, wie Nando und der Junge sich auf das Wrack und die andere Gruppe zu bewegen. Marcello stützt seinen Kopf in die Hände, während sie zum Flugzeug hinaufrufen.
Sie haben die Suche aufgegeben.
Marcello hört aus der Ferne weinen und er hört Nando rufen.
Jetzt können wir hier nicht mehr warten. Wir müssen hier alleine rauskommen.
Marcello kniet sich in den Schnee und lässt seinen Tränen freien Lauf. Er spürt, wie ihm die Tränen im Gesicht gefrieren. Seine Schultern beben und er schnappt nach Luft. Alles, was er in den letzten 11 Tagen getan hat, war umsonst. Es gibt keine Möglichkeit, von diesem Berg herunterzukommen. Niemand wird sie holen kommen. Es war so naiv von ihm zu glauben, dass das jemals passieren würde. Nando Parado hört den anderen zu, wie sie sich über das Erfrieren streiten. Jetzt, da die Suche nach ihnen abgebrochen wurde, ist die Stimmung gedrückt. Die Jungen sitzen zusammengekauert im Flugzeugrumpf auf Sitzkissen und haben sich dünne Decken um die Schultern gewickelt. Das letzte bisschen Papier und Holz, das sie finden konnten, haben sie schon vor Tagen verbrannt. Das Flugzeug schützt sie vor dem Wind, aber es ist immer noch brutal kalt. Einige der Jungs sprechen davon, Pläne zu machen und in ein paar Tagen loszugehen. Aber die Vorstellung, noch mehr Zeit zu verschwenden, macht Nando wütend. Er springt auf.
Ich habe meine Pläne schon gemacht. Ich gehe jetzt. Ich klettere auf den Berg im Westen.
Gustavo Servino sagt ihm leise, er solle sich beruhigen. Aber Nando ist zu wütend.
Hey, du redest Blödsinn, Nando. Vor 1,5 Wochen warst du bewusstlos. Dein Gehirn war angeschwollen. Du bist zu schwach, wenn du jetzt gehst. Wirst du sterben?
Nando beginnt die Vorräte im Rumpf zu durchstöbern. Er sucht nach zusätzlichen Handschuhen und Decken. Er schnappt sich alles, was er finden kann und stopft es in eine Tasche. Doch dann spürt er eine Hand auf seiner Schulter. Es ist Marcello. Es ist noch keine Stunde her, seit sie die Nachricht über den Abbruch der Suche gehört haben, aber sein Teamkapitän wirkt schon jetzt kleiner als zuvor. Bis jetzt hatte Marcello seine Schultern immer voller Kraft und Zuversicht gestrafft. Jetzt sieht er zusammengefallen und niedergeschlagen aus. Er redet leise auf Nando ein.
Was auch immer du tust, Nando, denk dabei an das Wohl der Mannschaft. Verschwende dich nicht, okay? Wir brauchen dich noch.
Nandos Wut verraucht. Marcello hat recht. Er stellt seine Tasche auf den Boden und setzt sich hin. Gustavo kommt herüber und klopft ihm auf die Schulter.
Danke, Nando. Aber du hast recht, früher oder später werden wir auf den Berg steigen müssen, um hier rauszukommen. Aber wir müssen es klug anstellen. Ich glaube, wir sollten eine weitere Erkundungsmission durchführen.
Nando sieht die anderen Jungen zustimmend murmeln. Also hört er Gustavo dabei zu, wie er einen neuen Plan ausarbeitet. Sie müssen zurück sein, bevor die Sonne untergeht, aber wenn sie bald aufbrechen, können sie es schaffen. Er fragt nach Freiwilligen. Numa hebt seine Hand.
Er war auch bei der ersten Expedition dabei. Nando weiß, dass es eine gute Idee ist, wenn er auch diesmal dabei ist. Dann hebt Daniel seine Hand. Gestern hat er Roberto geholfen, das Fleisch zu schneiden. Keine leichte Aufgabe. Nando tröstet sich mit der Gewissheit, dass zumindest einige der mutigsten Teammitglieder auf die Expedition gehen werden, auch wenn er selbst nicht mitkommen kann. Es dauert nur eine Stunde, bis sie alles beisammen haben, was die drei Jungen für den Aufstieg brauchen. Jeder von ihnen nimmt ein paar Schneeschuhe mit, die sie aus den Sitzen des Flugzeugs gebastelt haben. Marcello gibt ihnen Sonnenbrillen, die sie aus den getönten Plastiksonnenblenden im Cockpit des Flugzeugs gemacht haben. Nando hilft ihnen, die restlichen Vorräte zu durchsuchen, aber sie können nicht viel finden, was sie warm halten würde. Er gibt Gustavo ein Pullover und der zieht ihn über sein leichtes Hemd. Er schaut Nando an und sagt: "Betet für uns." Nando sitzt auf der Kante des Rumpfes und die drei Jungen brechen zum Gipfel im Westen auf. Er schaut ihnen hinterher, bis sie zu winzigen Punkten geworden sind. Sie sehen aus wie Ameisen am Berg. Dann verschwinden sie. Nando und die anderen sitzen stundenlang da und fragen sich, wann sie wieder zurückkehren werden. Aber das Licht wird zunehmend schwach und die drei sind immer noch nicht zurück. Als die Sonne ganz verschwindet, ist es für Nando und die anderen Jungen zu kalt, um weiter Wache zu halten. Sie ziehen sich in den Passagierraum zurück. Nando beginnt sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn er vorhin losgegangen wäre. Ganz allein auf dem Berg. Er war so entschlossen, aber Gustavo hatte recht. Er wäre jetzt wahrscheinlich tot. Er kann nicht umhin, sich zu fragen, ob Gustavo jetzt dieses Schicksal ereilt. Gustavo Cervino kauert hinter einem kleinen Felsvorsprung und versucht, dem Wind zu entkommen. Es herrscht eine unbeschreibliche Kälte hier auf dem Berg. Sie brennt wie Feuer. Es ist so kalt, dass er und die anderen sich abwechselnd gegenseitig auf die Arme schlagen, um ihre Durchblutung in Gang zu halten. Wenn sie das nicht tun, erfrieren sie. Sie sind gerade auf halbem Weg zum Gipfel, aber die Sonne ist schon vor Stunden untergegangen. Sie waren sich einig, dass die ganze Expedition umsonst gewesen wäre, wenn sie umkehren würden. Also haben sie sich entschieden, die Nacht auf dem Berg zu verbringen. Und jetzt zahlen sie den Preis dafür. Gustavo weiß, wenn sie einschlafen, werden sie sterben. Er spürt, wie seine Haut beginnt zu erfrieren. Doch dann bemerkt er, dass sich der Himmel über dem Rand der Berge in ein kühles Blau zu verwandeln beginnt. Sie haben es bis zum Morgengrauen geschafft. Als die Sonne über dem Gipfel voll sichtbar ist, tritt Gustavo über den Windschutz, hinter dem er sich versteckt hat, und hebt den Kopf. Er klopft sich auf die Brust und schüttelt seine Beine aus. Allmählich beginnt seine Haut aufzutauen. Er spürt, wie sein Blut wieder zu fließen anfängt. Aber Gustavos Kleidung ist vom Schneesturm durchnässt. Er zieht sich aus und beginnt, das Wasser aus seiner Hose, seinem Hemd und seinen Socken zu wringen. Die anderen Jungen tun das Gleiche und legen die Sachen zum Trocknen auf einen Fels. Aber nach einer Stunde verschwindet die Sonne hinter einer Wolke. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihre feuchten Klamotten wieder anzuziehen und den Aufstieg zum Gipfel fortzusetzen. Ein paar Stunden später schreit Numa, dass er den Gipfel sehen kann. Sie haben es geschafft. Gustavo folgt Numa, der aufgeregt vor ihm hergeht. Dann bleibt er stehen.
Gustavo, komm, sieh dir das an!
Gustavo eilt so schnell er kann zu ihm.
Was ist los, Numa?
Doch bevor Numa antworten kann, sieht er es. Was sie für den Gipfel gehalten haben, ist in Wirklichkeit nur ein steiniger Bergrücken. Und der Bergrücken hat ihnen nicht nur die Sicht auf den eigentlichen Gipfel versperrt, sondern auch die Sicht auf die endlosen Berge dahinter. Berge, die sich so weit erstrecken, wie das Auge reicht. Sie befinden sich tief in den Anden, umgeben von schneebedeckten Gipfeln. Kein einziges Lebewesen ist in Sicht. Nur ein Labyrinth aus Stein und Eis. Es ist unmöglich zu sagen, in welcher Richtung der Weg rausliegt. Er will gerade vorschlagen, dass sie zurückgehen, aber Numa tippt ihm auf die Schulter.
Nur noch ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir das Heck. Dann hätte es sich wenigstens gelohnt.
Gustavo weiß, dass Numa recht hat. Im Heck des Flugzeugs könnten sich weitere Lebensmittel, Kleidung oder Batterien für das Funkgerät befinden. Und was auch immer sie finden, würde ihre Expedition weniger sinnlos machen. Also steigen sie mit den wenigen Kräften, die ihnen noch bleiben, weiter auf. Eine Stunde später sieht Gustavo, wie Numa sich beugt und ein großes Stück zerdelltes Metall aufhebt. Hinter Numa steht Daniel, über ein langes, verbogenes Stück Aluminium gebeugt, das nur von einem der Flügel des Flugzeugs stammen kann. Sie müssen nah dran sein. Etwas weiter entdeckt Gustavo einen Sitz der Fairchild, der kopfüber in einer Schneewehe liegt. Als sie ihn umdrehen, sehen sie die Leiche, die noch daran festgeschnallt ist. Das Gesicht ist bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt, das Haar versenkt. Gustavo nimmt an, dass sie verbrannt sein muss. Gustavo schließt die Augen und senkt den Kopf, während Numa ein Gebet spricht. Er versucht, dem zu folgen, was Numa sagt, aber er kann sich nicht konzentrieren. Bildfetzen aus seiner Zeit auf dem Berg schießen ihm durch den Kopf. Er sieht sich selbst, wie er ein flaches Grab in den Schnee gräbt, wie er Menschenfleisch isst, und er zittert vor Kälte, von der er sicher ist, dass sie ihn umbringen wird. Für einen Moment ist er wieder im Flugzeug, kurz bevor es hilflos durch die Luft rast und abstürzt. Er öffnet die Augen und murmelt ein einziges Wort, als Numa das Gebet beendet. Amen. Jede Hoffnung, dass noch irgendjemand überlebt hat, ist dahin. Gustavo blickt zum Gipfel hinauf und wendet sich dann wieder Numa und Daniel zu. Es gibt kein Anzeichen vom Rest des Flugzeugs und sie können nicht riskieren, noch eine weitere Nacht auf dem Berg zu verbringen. Es ist Zeit für den Abstieg. Die anderen nicken und wenden sich ab, um den Abstieg zu beginnen. Aber Daniel hält sie zurück.
Wir sollten den anderen nicht erzählen, was wir gesehen haben, wie hoffnungslos die Lage ist.
Gustavo stimmt schnell zu. Aber dann seufzt er. Selbst wenn sie den anderen nicht sagen, was sie gesehen haben, ist die Expedition gescheitert. Sie haben weder das Heck entdeckt, noch einen Weg rausgefunden. Sie werden niemals alle hier wieder herauskommen. Aber Gustavo spricht nichts von alledem aus. Er schließt sich einfach den anderen Jungen an und humpelt den Berg hinunter in Richtung des Wracks. Er spricht ein kleines Gebet, dass sie es ohne Zwischenfälle zurückschaffen. Nando läuft unruhig im Flugzeug umher. Es sind schon mehr als 24 Stunden vergangen und es gibt immer noch kein Zeichen vom Spähtrupp. Er hört, wie der Rest der Jungen darüber diskutieren, was mit ihnen passiert sein könnte.
Vielleicht haben sie einen Unterschlupf gefunden. Auf dem Berg gibt's doch keinen Unterschlupf. Wir werden schon zurückkommen, wir müssen Vertrauen haben.
Plötzlich hört Nando ein leises Stöhnen aus der Ecke des Flugzeugs. Es ist Marcelo. Er sitzt, den Kopf in die Hände gestützt, da und wippt schluchzend vor sich hin. Nando ist besorgt. Seit sie gehört haben, dass die Suche abgebrochen wurde, wirkt Marcelo völlig gebrochen. Nando hat seinen Mannschaftskapitän seit der Grundschule Rugby spielen sehen. Er ist ein Held, aber im Moment ist da kein Heldentum mehr. Er hört Marcelo murmeln.
Das ist alles meine Schuld, Nando.
Was? Was ist deine Schuld?
Alles. Ich habe das Flugzeug gechartert, ich habe das Spiel organisiert, ich habe euch alle umgebracht. Ich habe euch alle umgebracht.
Das ist nicht wahr, Marcelo. Du hast meine Mutter und meine Schwester nicht überredet zu kommen. Das war ich. Und jetzt sind sie tot. Das ist auch nicht meine Schuld. Niemand ist schuld, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Marcelo schüttelt den Kopf und schluchzt weiter, aber Nando sieht nur zu. Er hat ihm nichts zu sagen. Es ist, als ob er eine andere Person ansieht. Jemanden, den er nicht kennt. Und dann hört er Schreie von draußen.
Da bewegt sich etwas, oberhalb des Bergrückens.
Nando stürmt hinaus und starrt auf den Berg. Und dann sieht er sie. Drei schwarze Punkte in der Ferne.
Sie leben!
Nando fängt an, auf und ab zu springen. Und die anderen Jungs tun es ihm gleich. Sie fangen an, sie anzufeuern, als stünden sie am Rande eines Rugbyspiels.
Vamos, Gustavo! Komm schon, Numa! Du schaffst es! Daniel! Daniel! Hey!
Es dauert 2 Stunden, bis die drei Jungen den ganzen Weg den Hang hinunter geschafft haben. Doch als Gustavo und die anderen in den Rumpf stolpern, vergeht ihnen die Feierlaune. Sie sehen nicht gut aus. Sie sehen aus, als hätten sie Geister gesehen. Und über Gustavos Wangen fließen unaufhörlich Tränen. Nando fragt ihn, was passiert ist, und Gustavo antwortet, ohne ihm in die Augen zu sehen: Ich bin fast blind geworden. Der Schnee reflektiert die Sonne so stark.
Nando beobachtet, wie Roberto, Gustavo und die anderen auf die Kissen setzt. Dann wickelt er zur Beruhigung ein T-Shirt um Gustavos Augen. Sie reiben ihnen abwechselnd die Füße, um sie aufzuwärmen. Nando kann sich nicht beherrschen und fängt an, Gustavo mit Fragen zu löchern.
Was habt ihr dort oben gesehen? Konntet ihr über den Gipfel hinaussehen? Habt ihr was Grünes gesehen?
Gustavo schüttelt den Kopf.
Die Gipfel sind zu hoch. Alles, was man sieht, sind andere Gipfel. Vielleicht war da etwas Gelbes oder Braunes zwischen den Bergen, aber ich weiß es nicht. Es war sehr schmal.
Nando versucht zu verbergen, wie enttäuscht er ist. Das ist nicht das, was er hören wollte. Er blickt zu Marcelo hinüber, der allein da sitzt und ins Leere starrt. Nando erkennt die Wahrheit. Marcelo hat aufgegeben. Am Ende des Abends steht Nando auf und legt sich auf die Sitzkissen. Als er einschläft, rasen seine Gedanken. Es scheint, als hätten sie einen viel längeren Weg vor sich, als er gehofft hatte. Und er hat keine Ahnung, wie sie ihn überstehen sollen. Aber Nando ist sich sicher. Jetzt, wo Marcelo das Handtuch geworfen hat, muss jemand aufstehen und die Führung übernehmen. Seine Mannschaftskameraden brauchen einen neuen Kapitän. Es ist mittags am 29. Oktober, der 17. Tag auf dem Berg. Liliana Metol sitzt mit ihrem Mann Javier im Flugzeugwrack. Sie hält seine Hand und gibt ihm einen Schluck Wasser. Liliana und Javier sind mit 35 und 38 Jahren die beiden ältesten Überlebenden. Sie sind begeisterte Fans der Old Christians, aber die Reise nach Santiago sollte auch eine romantische Auszeit für sie sein. Mit 4 kleinen Kindern hat das Paar nur wenig Zeit miteinander. Beide haben den Absturz unbeschadet überstanden, aber jetzt leidet Javier unter schwerer Höhenkrankheit. Ihm ist ständig schwindelig und es fällt ihm schwer, länger als ein paar Stunden am Stück wach zu bleiben. Liliana bleibt Tag und Nacht an seiner Seite und sorgt dafür, dass er ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt. Aber Liliana weiß, dass Dehydrierung und die Höhe nicht ihre einzigen Probleme sind. Er ist vom Hunger geschwächt und sie auch. Sie sind die letzten der Überlebenden, die sich weigern, die Toten zu essen. Als strenggläubige Katholikin ist sie davon überzeugt, dass Menschenfleisch zu essen eine Sünde ist. Liliana blickt auf und sieht, wie Fito Strautsch den Rumpf betritt. Er trägt ein Tablett und sie weiß, dass Fleisch darauf ist. Sie stoppt ihn mit hochgehaltener Hand.
Ich habe es dir gesagt, Fito. Ich mache niemandem Vorwürfe, aber ich werde meine unsterbliche Seele nicht aufs Spiel setzen.
Fito stellt das Tablett auf den Boden und setzt sich neben sie. Er ist ein freundlicher, sanftmütiger Junge und Liliana weiß, dass seine Sorge echt ist.
Seht es als heilige Kommunion. Christus hat seinen Leib gegeben für unser spirituelles Leben. Unsere Freunde geben uns ihre Körper, damit wir hier auf der Erde weiterleben können. Und ihr müsst leben, um eurer Kinder willen.
Liliana neigt den Kopf. Ist es möglich, dass Gott selbst Fito geschickt hat, um sie zu überzeugen? Sie möchte glauben, dass das wahr ist, aber das ist eine Entscheidung, die sie nicht alleine treffen kann. Sie dreht sich zu ihrem Mann um, der auf das Tablett starrt.
Gott will, dass wir essen, Liliana.
Liliana und Javier strecken ihre Hände aus und Fito gibt ihnen ihre Portion. Sie verspeisen sie und sprechen unter Tränen ein Gebet. In dieser Nacht liegt Liliana zwischen Javier und Nando Parado auf dem Boden des Flugzeugrumpfes. Sie ist hellwach. Sie spricht flüsternd mit Nando. Javier schläft bereits.
Wie geht's dir, Nando? Fühlt sich dein Kopf schon besser an?
Viel besser. Nur noch leichte Kopfschmerzen.
Nando sagt, er sei froh, dass sie und Javier zu essen begonnen haben und Liliana nickt. Sie ist sich sicher, dass Gott will, dass sie leben. Gott will, dass alle Überlebenden am Leben bleiben. Sie lächelt und berührt Nandos Arm.
Wir können Gott nicht verstehen, Nando. Wir können ihn nur lieben.
Die beiden unterhalten sich noch eine Weile, aber dann spürt Liliana, wie sie müde wird. Selbst in der klirrenden Kälte kann sie schlafen. Ihr Körper verlangt danach. Also rollt sie sich auf die Seite und döst ein. Doch gerade als der Schlaf kommt, hört Liliana ein ungewohntes Rumpeln. Träumt sie? Sie bekommt keine Luft mehr. Sie versucht zu schreien, aber ihr Mund und ihre Nase sind mit kaltem Schnee bedeckt. Panik setzt ein, als sie begreift, was geschehen ist. Eine Lawine hat sie lebendig begraben. Sie scheint das Flugzeug verschluckt zu haben. Ihre Gedanken wandern sofort zu Javier. Sie will sich zu ihm drehen, aber sie kann sich nicht bewegen. Der Schnee wiegt zu viel. Und auch das Atmen fällt ihr immer schwerer. Nando kann sich nicht bewegen. Er kann nicht einmal einen Finger heben. Sein Mund ist voller Schnee und das Gewicht, das auf seiner Brust lastet, ist erdrückend. Aber er hat keine Angst. Wenn überhaupt, dann fühlt er sich ruhiger als je zuvor in seinem Leben. Er denkt, das ist der Tod. So endet es also. Er ist bereit. Er ist neugierig auf das, was auf der anderen Seite liegt, wenn da etwas ist. Doch dann spürt er eine Hand, die ihm den Schnee aus dem Gesicht schaufelt. Nach ein paar tiefen Atemzügen kann er wieder normal atmen. Er hört Carlitos Páez.
Wer ist das?
Ich bin's, Nando.
Er hört, wie Fito im Hintergrund ruft.
Sucht nach den anderen!
Einige verzweifelte Momente lang liegt Nando bis zum Hals im Schnee begraben und verfolgt das Chaos um sich herum. Alle rufen wild durcheinander, sodass er nur gelegentlich einen Satz heraushören kann.
Helft mir! Wo ist Marcelo? Bitte, findet Liliana! Liliana!
Kurz darauf wird Nando von seinen Teamkollegen ausgegraben. Schatten flackern über den Flugzeugrumpf. Verwirrt schaut er sich um und sieht Carlitos, der ein Feuerzeug hochhält. Das Einzige, was den dunklen Raum erhellt. Nach und nach klärt sich sein Blickfeld. Das Innere des Rumpfes ist voll mit Schnee. Nando versucht aufzustehen, merkt aber, dass der Platz nicht ausreicht. Durch den Schnee ist der Abstand zwischen dem Boden und der Decke der Kabine nur noch halb so groß. Im flackernden Licht von Carlitos Feuerzeug sieht Nando, wie seine Kameraden verzweifelt nach weiteren verschütteten graben. Neben ihm liegt einer der Jungen, die Arme und Beine ausgestreckt wie ein Schneeengel. Es ist Daniel, der Spieler, der bei der letzten Expedition mit dabei war. Die Anspannung und Sorgen sind aus Daniels Gesicht gewichen. Nando ist sofort klar, dass er tot ist. Auf der anderen Seite sieht Nando Javier schluchzen. Er wiegt Liliana in seinen Armen. Auch sie ist tot. Es kommt ihm vor, als wäre es nur ein paar Augenblicke her, dass sie miteinander gesprochen haben. Nando erinnert sich an das, was sie ihm gesagt hat. Wir können Gott nicht verstehen, wir können ihn nur lieben. Einen Moment lang sitzt Nando verloren da und fragt sich, warum die und nicht ich? Dann hört er, wie Roberto ihn anbrüllt, dass er beim Graben helfen soll. Andere brauchen ihre Hilfe. Er kriecht zu der Stelle, an der er glaubt, dass Marcelo Perez liegt. Er beginnt mit seinen Händen, den Schnee wegzuschaufeln. Seine Brust schmerzt vom Aufprall der Lawine und sein ganzer Körper ist gefühllos von der Kälte. Aber er macht weiter, bis er das Gesicht seines Kapitäns sieht. Doch er kommt zu spät. Marcelo ist tot. Ihnen wird klar, dass es für alle, die sie noch nicht befreit haben, zu spät ist. Als Nando und die anderen mit dem Graben fertig sind, befinden sich 7 Leichen im Rumpf. Die Leichen ihrer Freunde. Und Nando weiß, dass die Gefahr noch nicht vorüber ist. Im hinteren Teil der Kabine versperrt jetzt eine massive Schneewand den Weg. Sie wissen nicht, wie groß die Lawine war oder wie tief das Flugzeug verschüttet ist. Sie sitzen in der Falle. Nando sitzt mit angezogenen Knien in der Dunkelheit. Er atmet schwer und scheint nicht genug Luft zu bekommen. Zuerst denkt er, es sei die körperliche Erschöpfung. Das Graben auf allen Vieren mit bloßen Händen lässt jeden Teil seines Körpers schmerzen. Ganz zu schweigen davon, dass er selbst von der Lawine verschüttet war. Aber dann wird ihm klar, dass seine Lungen nicht das Problem sind. Der Schnee schneidet ihnen die Luftzufuhr ab. In der Dunkelheit um ihn herum hört er seine Freunde husten und keuchen. 2 Stunden sind vergangen, seit die Lawine abgegangen ist. Wenn sie sich nicht bald einen Weg nach draußen graben, werden sie ersticken. Nando hat keine Ahnung, wie tief sie begraben sind. Er wird panisch. Ist das Dach des Flugzeugs mit 1 Meter Schnee bedeckt? Mit 3 Metern? 30? Mehr? Dann schlägt seine Panik in Wut um. Er wird nicht zulassen, dass er sich hilflos fühlt. Er weigert sich zu glauben, dass sie so lange ums Überleben gekämpft haben, nur damit dieser Rumpf am Ende zu ihrem Grab wird. Nando bittet Carlitos, mit dem Feuerzeug zu leuchten. Im schummrigen Licht sieht er eine Aluminiumstange, die in der Nähe der Cockpit-Tür aus dem Schnee ragt. Er kriecht zu ihr hinüber und zieht sie heraus. Dann geht er in die Hocke und beginnt, die Spitze der Stange gegen die Decke zu stoßen. Mit aller Kraft, die er aufbringen kann, schlägt er wieder und wieder zu. Das Geräusch von Metall auf Metall ist ohrenbetäubend. Er schafft es, eine Delle in die Decke zu schlagen. Aber mehr auch nicht. Gustavo Cerbino schüttelt den Kopf.
Das wird nicht, Nando. Der Schnee ist zu schwer.
Aber Nando ignoriert ihn. Er wird nicht einfach so sterben. Er wird nicht herumsitzen und zusehen, wie seine Freunde sterben. Er beißt die Zähne zusammen und verpasst der Decke einen weiteren harten Schlag. Diesmal reißt er ein Loch in die Decke. Nando setzt die ganze Kraft seiner Beine ein, um die Stange durch das Dach des Flugzeugrumpfes zu drücken. Dann schiebt er weiter, bis er spürt, dass der Widerstand nachlässt. Etwa 3/4 der Stange verbleiben im Rumpf, was bedeutet, dass sie nur unter ein paar Metern Schnee begraben sind. Als er die Stange wieder nach unten zieht, strömt frische Luft in den Rumpf. Gustavo umarmt ihn.
Du hast uns gerade das Leben gerettet, Nando.
Ich habe mein eigenes Leben gerettet. Jetzt lass uns versuchen zu schlafen. Morgen müssen wir uns einen Weg nach draußen graben.
Er kriecht zurück zu seinem eigenen Platz und schließt die Augen. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Es ist, als hätte der Berg Nando eine klare Warnung gegeben. Ich kann jeden von euch nehmen, wann immer ich will. Marcelo, sein Mannschaftskapitän, der ihm so viel über Teamgeist beigebracht hat, liegt jetzt in einem Haufen Leichen nur 3 Meter entfernt. Seine Mutter und seine Schwester hat er für immer verloren. Nando kämpft gegen die Tränen. Der Berg hat schon zu viele Opfer gefordert. Also legt er einen Schwur ab. Er wird kein weiteres Opfer sein. Er wird kämpfen. Am Morgen setzt sich Nando auf und schaut sich im Flugzeug um. Fahles Licht dringt durch die schneebedeckten Fenster. Die meisten anderen sind auch wach, aber niemand sagt etwas. Niemand will die Stille durchbrechen. Nando versteht warum. Schweigen ist eine Form des Verdrängens. Reden macht die Lawine real. Es macht den Tod ihrer 8 Freunde echt. Da Marcelo nicht mehr da ist, beschließt Nando, dass es an der Zeit ist, die Führung zu übernehmen.
Okay, wir müssen uns an die Arbeit machen. Fangen wir damit an, nach Dingen zu suchen, die wir zum Graben verwenden können.
Während die anderen in den Gepäckfächern nach geeigneten Gegenständen suchen, versucht Nando, mögliche Wege nach draußen zu finden. Der Schnee im hinteren Teil des Flugzeugs ist dicht gepackt und scheint undurchdringlich. Aber er bemerkt, dass das Licht, das durch die Fenster im vorderen Teil des Flugzeugs fällt, heller ist. Er lotst die Überlebenden nach vorne. Der Schnee hat die Cockpit-Tür bis zum Griff verschüttet und hier vorne ist nur genug Platz für einen von ihnen, um sie freizuschaufeln. Also macht Nando den Anfang. Die anderen bilden eine Kette hinter ihm und befördern den Schnee mit ihren Händen in den hinteren Teil des Flugzeugs. Nando lässt sie alle 15 Minuten die Position wechseln. Stunden später ist es Gustavo, der endlich das letzte bisschen Schnee wegräumt und die Cockpit-Tür öffnet. Er klettert an dem toten Piloten vorbei und drückt gegen das mittlere Panel der Windschutzscheibe. Aber der Schnee auf der anderen Seite des Glases ist zu schwer. Nichts lässt sich bewegen. Er ruft nach Unterstützung. Nando klettert ins Cockpit, um ihm zu helfen.
Ich zähle bis 3. 1, 2, 3.
Sie drücken gemeinsam mit aller Kraft gegen das Fenster. Und es gelingt ihnen, es aus dem Rahmen zu drücken. Schnee fällt ins Cockpit und schräg einfallendes graues Sonnenlicht. Als Nando seinen Kopf durch das Fenster streckt, kann er nicht glauben, was er sieht. Draußen tobt ein Schneesturm. Er schlägt seine Faust gegen das Dach des Cockpits und flucht. Ständig müssen sie neue Krisen meistern. So wie auf die Lawine ein Schneesturm folgt, wird auf den Schneesturm etwas anderes folgen. Die einzige Möglichkeit, den Kreislauf zu durchbrechen, ist, diesen Ort zu verlassen. In diesem Moment trifft er eine Entscheidung. Er wird diesem grässlichen Berg den Rücken zukehren und entkommen. Dies ist die zweite Folge unserer vierteiligen Serie Flugzeugabsturz in den Anden. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Alive von Piers Paul Reed. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Chris Narosny hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Stefan Galler gemacht. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Für Wondery, Series Producer Simone Terprak. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.